Hopfen und Pilze. Die Sommerferien hatten diesmal einen besonderen Reiz, weil Tante Margret uns zum ersten Mal erlaubte, einige Nachmittage auf den Hopfenfeldern zuzubringen, wo wir nicht wenig verdienten. Wir hatten den Gedanken an einen Fotoapparat vorderhand aufgegeben. Unser Ziel war, das Geld für eine gute, warme Wolldecke für Terry aufzubringen. Tante Margret hatte uns diesen Vorschlag gemacht, weil sie selber keine Wolldecke übrig hatte. Hingegen schenkte sie uns allerlei kleine Sachen für Terry und richtete Philipps alten Flanellschlafanzug für ihn her. Darin würde er es bedeutend wärmer haben als in seinem dünnen kleinen Baumwollnachthemd. Pfarrer Robinger seinerseits hatte versprochen, Terry aufzusuchen. Bei einem unserer zahlreichen Samstagsbesuche hatten Philipp und ich ihm von Terry erzählt und ihn inständig gebeten, unseren Freund zu besuchen. Wissen Sie, hatte ich ihm auseinandergesetzt. Ich habe versucht, ihm von dem guten Hirten zu sagen, aber er will nicht zuhören. Er behauptet, wenn Gott ihn lieb hätte, würde er ihm den Rücken gesund machen und ihn herumlaufen lassen. Und als er das gesagt hat, habe ich keine Antwort gewusst. Aber wenn Sie kämen, könnten Sie ihm doch alles so schön erklären, nicht wahr? Der Pfarrer hatte gelächelt. Nein, war seine Antwort gewesen. Ich könnte es gar nicht erklären. Wenn Gott nämlich Trauriges in unser Leben sendet, erklärt er uns oft nicht, warum. Er sagt uns bloß, das sei jetzt das Beste für uns. Und wenn wir ihn aufrichtig lieb haben, glauben wir, was er sagt, sogar ohne es zu verstehen. Das nennt man Vertrauen. Übrigens hört Terry sicher viel eher auf dich als auf mich, weil du ein Kind bist wie er und ich bloß ein Erwachsener. Aber er will ja nichts hören, versicherte ich. Er beachtet mich überhaupt nicht. Und dann sagt er, ich solle über etwas anderes reden. In diesem Fall, hatte der Pfarrer geantwortet, müsst ihr anfangen, jeden Tag zu beten, dass Terry zuhören möge. Gott erhört unsere Gebete zwar nicht immer gleich, aber er hört sie. Und wenn es rechte Gebete sind, so erhört sie. So erhört er sie schließlich immer. Ich werde euren Freund besuchen, sobald ich aus den Ferien zurück bin. Daraufhin waren Robingers mit den Zwillingen für 3 Wochen in die Ferien gereist und unterdessen verdienten Philipp und ich auf den Hopfenfeldern so viel wir konnten. Wir liebten diese Felder mit den lauten Pflückern und dem seltsamen Geruch, der sich an unsere Kleider und unsere Hände heftete. Wir schlossen uns einer Familie aus der Stadt an und hörten dem liebenswürdigen Geplauder dieser einfachen Leute zu, während wir gemeinsam um einen Haufen Hopfen herum saßen und fleißig pflückten. Um 6 Uhr stellten wir uns vor der Kasse an die Reihe, um unseren Lohn in Empfang zu nehmen und fühlten uns herrlich wichtig und erwachsen, wenn uns die Geldstücke ausgehändigt wurden. Eines Tages lud uns diese Familie zum Abendbrot ein und wir setzten uns mit ihnen um ein glühendes Kohlenfeuer. In einer großen Bratpfanne backten sie eine Art merkwürdiger Pfannkuchen. Es duftete wunderbar und als man solch ein Ding auf einen Blechteller stürzte und uns überreichte, fanden wir, noch nie in unserem Leben hätten wir so etwas Gutes gegessen. Aber Tante Margret war sehr ungehalten, dass wir verspätet nach Hause kamen, und als wir erklärten, weshalb, da war sie noch unzufriedener und behauptete, wir könnten wer weiß was für Krankheiten auflesen und hässliche Reden hören, wenn wir fortfuhren, um Kohlenfeuer herumzusitzen und mit Zigeunern aus Blechtellern zu essen. So mussten wir denn auf dieses Vergnügen verzichten. Wir fanden bald einen neuen Weg, um Geld zu verdienen, der Tante Margret besser gefiel als das Hopfenpflücken. Es war an einem leicht nebligen Septembermorgen. Wir standen früh auf und rannten auf die silbrigen Felder hinaus, wo die Spinnen durchsichtige Spitzenränder um die Gräser woben. Wir zogen unsere Schuhe und Strümpfe aus, weil wir den kalten Tau gerne zwischen den Zehen spürten und hüpften auf dem Feld herum. Plötzlich stand Philipp still. Er hatte einen kleinen weißen runden Pilz erblickt und bückte sich, um sich zu vergewissern, dass es kein Giftpilz war. »Pilze, Ruth!« rief er aus. »Komm, wir wollen sehen, ob wir noch mehr finden.« Bei näherem Zusehen entdeckten wir, dass das Feld ganz übersät war, mit kleinen festen Kugeln und großen Schirmen. Wir legten sie alle auf einen Haufen, bis wir damit einen Korb hätten füllen können, wenn wir einen gehabt hätten. Es gibt nur einen Ausweg, erklärte Philipp. Du musst dein Unterhemd ausziehen und die Ärmel zusammenknüpfen, sodass ein Sack entsteht. Wir müssen diese Pilze doch irgendwie nach Hause bringen. Ich zog mich also hinter einer Weide zurück für den Fall, dass irgendein benachbarter Bauer des Weges käme und auch, wie Philipp bemerkte, um die Kühe nicht zu erschrecken. Als mein Unterhemd mit Pilzen gefüllt war, begann es sich in die Länge zu ziehen, und als wir zu Hause ankamen, war es so lang geworden, dass es beinahe den Boden berührte. Wir hatten im Sinn, Tante Margret einen Teil unserer Beute zum Kochen zu geben und sie zu fragen, ob wir das Übrige dem Gemüsehändler in unserer Nähe verkaufen dürften. Tante Margret war sehr erfreut über die Pilze, aber nicht über mein Unterhemd. Sie sagte, ich hätte mir eine schwere Erkältung zuziehen können und auf jeden Fall gehe auch die beste Unterwäsche auf diese Weise zugrunde. Ich erhielt ein Schnupfenmittel zur Vorbeugung und musste mein Unterhemd selbst auswaschen. Infolgedessen war ich während des ganzen Frühstücks ziemlich verdrießlich. Doch meine Laune besserte sich schnell, als Tante Margret sich mit unserem erhofften Handel einverstanden erklärte, unter der Bedingung, dass wir die Pilze in einem regelrechten Korb wegtrugen. Wir zogen also angeregt los, stellten uns vor dem Ladentisch auf und verlangten Herrn Danielsen persönlich zu sprechen. Herr Danielsen war ein wohlbeleibter Mann mit einer Glatze und trug eine dicke Hornbrille auf seiner breiten roten Nase. Er hatte Philipp und mich gern und strahlte uns über den Ladentisch an. Als er die Pilze erblickte, warf er vor Bewunderung die Arme in die Luft. »Du liebe Güte«, rief er aus, »was seid ihr für findige Kinder? Wartet nur, ich will die Pilze wiegen und euch den gleichen Preis auszahlen wie den Bauern. Und wenn ihr noch andere findet, so bringt sie nur schnurstracks her.« Wir fanden noch eine große Menge, und so wurde dank Pilzen und Hopfen die Sparbüchse wieder schön schwer, und wir begannen bereits die Farbe der Wolldecke, die wir kaufen wollten, zu besprechen, als etwas Wunderbares geschah. Wir waren in der Nachmittagshitze über die Hügel gewandert, um Terry eine Tüte voll Pflaumen zu bringen. Seine Kammer war heute ganz besonders muffig und Terry, den wir allein antrafen, sah heiß und erschöpft aus. Sein dunkles Haar hing ihm in schweißig feuchten Strähnen über die Stirn und er hatte das Bettzeug weggestoßen. Er bemerkte es nicht, als wir ins Zimmer traten, denn er schaute unverwandt auf die gegenüberliegende Wand, an der das Bild hing, das ich seiner Mutter geschenkt hatte. »Hallo, Terry«, begrüßten wir ihn und setzten uns auf das Bett. »Ist deine Mutter ausgegangen?« kam die Antwort mit matter Stimme. »Sie ist schon lange weg.« »Wohin ist sie gegangen?« erkundigten wir uns. »Weiß nicht«, erwiderte er. »Sie wollte es nicht sagen.« Eine Pause entstand, dann sagte Terry in unzufriedenem, herrischem Ton, »Nimm das Bild dort mit dir, es plagt meine Mutter fürchterlich. Die letzten paar Tage hat sie immer halb geweint, wenn sie es angesehen hat. Sie war glücklicher, bevor du es gebracht hast, und wir brauchen es nicht.« »Aber ich kann es doch nicht wegnehmen«, widersprach ich. »Es gehört deine Mutter, ich habe es ihr gegeben, und es wäre gestohlen, wenn ich es nehme.« Erschöpft strich Terry sich mit der Hand über die Stirn und kehrte das Gesicht gegen die Wand. »Ich wollte, ich wäre tot«, brummte er. Noch nie hatten wir ihn so niedergeschlagen gesehen und wir wünschten nichts sehnlicher, als ihn trösten zu können. Aber womit sollten wir einen Jungen trösten, der den lieben langen Tag in dieser drückend heißen, freudlosen Düsterkeit liegen musste? Sogar die Pflaumen, die wir ihm anboten, wies er ab. »Es ist mir schlecht«, sagte er. »Vielleicht esse ich sie später.« Wir verließen ihn bald, denn er schien zu müde zu sein, um unsere Gesellschaft zu wünschen. Seine Mutter war noch nicht zurückgekehrt und wir kletterten recht bedrückt den Hügel hinan. »Philipp«, fragte ich, »betest du noch immer jeden Tag, dass Terry gesund werden möge?« »Nicht jeden Tag«, gestand Philipp, »weil ich manchmal sicher bin, er wird nicht mehr gesund. Ich meine, vielleicht findet Gott, es wäre besser, er würde nicht gesund. Der Doktor hat gesagt, er könne nicht geheilt werden, weißt du noch? Und die Ärzte haben meistens recht.« »Aber Gott könnte doch ein Wunder tun«, warf ich ein, »wie in der Bibel. Es ist einfach schrecklich, findest du nicht? Terry kommt mir jedes Mal trauriger vor.« Das Schlimmste ist nicht die Krankheit, bemerkte Philipp sinnend. Es ist die grässliche alte Bude. Dort drin ist es immer so heiß und finster und es riecht so widerlich. Es muss einem dort doch entsetzlich langweilig werden. Wenn er an einem hübschen Ort krank sein könnte, wäre es ganz anders. Aus dieser Not sah ich wirklich keinen Ausweg, außer wir beteten darum, dass jemand, der ein schönes Haus besaß, Terry adoptierte. Doch nach weiterer Überlegung beschlossen wir auf keinen Fall dafür zu beten, weil Terry sich niemals von seiner Mutter trennen würde. Wir besprachen die ganze Angelegenheit so ernsthaft, dass wir, beim Gartentor angelangt, gar nicht Acht gaben, wohin wir gingen und beinahe mit Tante Margret zusammengestoßen wären, die den Gartenweg herunterkam. Sie unterhielt sich mit einer großen Frau, die einen schwarzen Regenumhang anhatte. Wir blickten rasch ins Gesicht der Besucherin und erkannten zu unserem grenzenlosen Erstaunen Terrys Mutter. Ihre dunklen Augen waren vom Weinen gerötet. Das Merkwürdigste aber war, dass meine Tante, die sich in der Regel äußerst abweisend gegen Bettler und Zigeuner verhielt, freundlich mit ihr sprach und sogar die Hand auf ihren Arm gelegt hatte. Keine der beiden Frauen beachtete uns und wir verschwanden eiligst im Haus, denn wir ahnten dunkel, dass Terrys Mutter sicher nicht gewünscht hatte, uns zu begegnen. Doch als wir drin waren, schauten wir einander höchst neugierig an. Was konnten wohl Tante Margret und Terrys Mutter zu sich gesagt haben? Vielleicht hat sie um Sachen für Terry gebeten, suchte ich zu erraten. Philipp schüttelte den Kopf. Ich glaube kaum, sagte er. Tante Margret ist ja so nett zu ihr gewesen. Gewöhnlich ist sie doch ziemlich ärgerlich, wenn Bettler kommen. Wenn wir gehofft hatten, unsere Tante würde unsere Neugier befriedigen, so hatten wir uns geirrt. Sie kamen einige Augenblicke später ins Haus zurück und ging in ihr Schlafzimmer hinauf. Als sie wieder herunterkam, war sie sehr still und gab überhaupt nicht Acht auf uns. Sie kam mir trauriger vor als sonst, und obwohl sie das Abendessen zuzubereiten begann, sah sie aus, als seien ihre Gedanken bei Dingen, die gar nichts mit dem Abendessen zu tun hatten. Am folgenden Morgen wartete eine neue Überraschung auf uns. Während des Frühstücks legte Tante Margret ihr Besteck nieder und blickte auf die Uhr. »Ruth«, sagte sie, »ich gehe heute Morgen aus. Es handelt sich um etwas sehr Wichtiges und ich werde voraussichtlich einige Stunden weg sein. Du kannst deshalb das Mittagessen kochen. Die Kartoffeln sind bereits geschält und es ist noch kaltes Fleisch da. Du brauchst also nur den Salat zu waschen, Äpfel zu schälen und zu kochen und Pudding zu machen. Ich habe dir kürzlich gezeigt, wie man das macht. Nun hast du eine gute Gelegenheit, um es allein zu versuchen.« Philipp und ich schauten sie verwundert an. Solange wir zurückdenken konnten, war meine Tante noch nie für den ganzen Morgen ausgegangen oder hatte versäumt, das Mittagessen selbst zu kochen. Es musste etwas ungeheuer Wichtiges im Gange sein, und wir brannten darauf zu wissen, was es war. Da sie es nicht selbst sagte, wagten wir jedoch keine Fragen zu stellen. Außerdem war ich so stolz, das Mittagsmahl allein zubereiten zu dürfen, dass ich mich bald zu wundern vergaß. Tante Margret tat, wie sie gesagt hatte. Sie erhob sich vom Frühstückstisch, setzte den Hut auf und verließ das Haus, und wir erblickten sie nicht mehr bis zum Mittag. Uns selbst überlassen, machten wir uns mit Feuereifer ans Werk. Einen ganzen Vormittag lang Herrin des Hauses zu sein, gefiel mir ungemein. Wir räumten den Tisch ab und begannen im Vollgefühl unserer Wichtigkeit mit dem Geschirr abwaschen. Als erstes leerte ich fast ein ganzes Paket Seifenflocken ins Abwaschwasser und schlug sie mit dem Schneebesen, bis der Schaum beinahe an den Wasserhahn hinaufreichte. Danach mussten wir ihn selbstverständlich etwa 10 Minuten lang mit den Händen oben wegschöpfen und Seifenblasen in der Küche herumfliegen lassen. Wir jauchzten vor Freude, wenn sie auf den obersten Gestellen landeten. Plötzlich merkte ich, dass ich mich gar nicht hausfraulich aufführte. Ich wandte mich eiligst dem Abwaschbecken zu, tauchte meine Arme bis zu den Ellbogen ins Seifenwasser und fing an, das Silberzeug herauszufischen. Der Vormittag verging aufs Angenehmste. Wir schälten so viele Äpfel, dass man ein Regiment damit hätte bewirten können. Der Pudding brannte stark an, aber man schmeckte es nicht allzu sehr. Wir fanden 3 kleine Schnecken im Salat und trugen sie behutsam aufs Salatbeet zurück für den Fall, dass ihre Mütter sie vermissten. Als die Vorbereitungen für das Mittagessen soweit gediehen waren, machten wir uns an die Zimmer. Wir trugen sämtliche Bettvorlagen in den Garten und tanzten mit ihnen herum, bis wir über und über mit Staub bedeckt waren. Ja, wirklich. Herr und Meister zu seinem Hause war ein erstklassiges Vergnügen. Der Vormittag eilte nur so vorüber und es schien uns erst eine ganz kurze Zeit vergangen zu sein, da spazierte Tante Margret bereits wieder zur Tür herein. Es war Essenszeit. Ich stürzte zu den Kartoffeln, sie kochten munter drauf los. Das Mittagessen wurde von einer heißwangigen, sehr zerzausten kleinen Köchin aufgetragen, die gleich nach dem Tischgebet weggeschickt wurde, um sich zu kämmen. Meine Tante schien jedoch zufrieden zu sein mit meinen Anstrengungen. Sie lobte die Kartoffeln und den Salat und sagte nichts über den brenzligen Geschmack des Puddings. Sie sah glücklich aus, viel glücklicher als beim Frühstück. Dann und wann huschte ein Lächeln über ihre Züge, als hätte sie irgendein vergnügliches Geheimnis. »Ich hoffe, du hattest einen schönen Morgen gehabt, Tante Margret«, sagte Philipp. Tante Margret zwinkerte mit den Augen und das kleine Lächeln umspielte wieder ihre Mundwinkel. »Danke, Philipp«, sagte sie ernsthaft. »Ich habe einen sehr schönen Morgen gehabt.« Und nach einem Augenblick fügte sie hinzu, »Heute Abend, wenn Onkel Peter heimgekommen ist und ich mit ihm gesprochen habe, werde ich euch davon erzählen. Bis dahin bleibt es ein Geheimnis.« Philipp und ich zerplatzten fast vor Neugier. Als der Abend kam, liefen wir dauernd auf die Straße hinaus, um zu sehen, ob Onkel Peter bald erscheine. Als wir ihn schließlich erblickten, stürzten wir in die Küche und schrien. »Er kommt, Tante, er kommt! Sag uns das Geheimnis!« Sie buxierte uns mit einem hölzernen Kochlöffel zur Küche hinaus. »Macht, dass ihr fortkommt«, lachte sie. »Ich kann nicht gleichzeitig Fische braten und Geheimnisse erzählen. Sagt eurem Onkel, er soll bitte hierher kommen und dann geht und spielt im Garten.« Da ging Onkel Peter in die Küche und schloss die Tür hinter sich zu.